Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ihr dürftet es jetzt sehen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ihr werdet schon verstehen, worum es dabei geht. Denn dieser Mann in der Mitte, dieser japanische Soldat, weigerte sich 29 Jahre lang, er heißt Hiro Onoda, das Ende des Zweiten Weltkrieges zu akzeptieren. Stattdessen kämpfte er auf eigene Faust im philippinischen Dschungel auf der Insel Lubang weiter. Müsst ihr euch vorstellen, 29 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sein Befehl, sich niemals zu ergeben, folgte er konsequent bis zum März 1974. Flugblätter, auf denen das Kriegsende verkündet wurde, und andere Versuche, ihn von seinem einsamen Dschungelkrieg abzubringen, konnten ihn nicht zur Aufgabe bewegen. Onoda ergab sich erst 1974 nach einem Besuch seines früheren Vorgesetzten, der ihm befahl, die Waffen niederzulegen. Unvorstellbar, und er war nicht der einzige von den japanischen Soldaten besonders, der das Ende des Krieges akzeptieren wollte. Und heute? Auch heute leben noch viele Milliarden Menschen weltweit auf unserer Erde unter kriegsähnlichen Zuständen. Nicht mit Waffen, nicht mit blutiger Gewalt, nicht gegen einen Feind, den sie sehen, gefangen nehmen oder umbringen können. Nein, sie kämpfen gegen Ängste und Sorgen in dieser Welt, sind verzweifelt auf der Suche nach dem Sieg über das Altern, über Krankheit und über Tod. Und dann gibt es immer wieder Jahre, die sich anfühlen, als ob alles immer besser wird. Als ob der Mensch immer besser und friedlicher wird. Ja, vor 20, 30 Jahren hätten wir das hier wirklich denken können. Aber nun, Erdogan, Putin, Assad oder Kim Jong-un und viele andere Politiker und letztendlich auch der Coronavirus, der Klimawandel, erinnern uns schmerzhaft daran, dass nichts in Ordnung ist in dieser Welt. Das ist nicht das Paradies auf Erden. Und dann versuchen viele Milliarden Menschen aus eigener Kraft dagegen anzukämpfen. Entweder mit vollem Einsatz, manchmal voller Hysterie und Panikmache, was wir im Augenblick in den Medien verfolgen können, und manchmal auch ganz passiv, indem sie Probleme, Ängste und Sorgen einfach versuchen kleinzureden, wegzureden, zu leugnen oder eben unter den Teppich zu kehren. Auch eine Form der Kriegsführung. Und das sind tatsächlich kriegsähnliche Zustände. In unserem Herzen, in unserer Seele. Bei jedem Menschen. Und dann sind es keine Faltblätter, wie bei dem japanischen Soldaten, die allen Menschen verkünden sollen, dass es seit langer, langer Zeit Frieden gibt. Dass eigentlich Frieden herrscht seit langer Zeit. Es ist kein Fallblatt, es ist Jesus Christus, den Gott uns schickt, um uns ein Friedensangebot zu machen. Und es ist die Bibel, die uns davon schwarz auf weiß berichtet, die uns in allem verkündet, ich möchte Frieden mit dir. Ich möchte deinen inneren Kriegszustand beenden. Gott hat seit langem Frieden gemacht. Sein Friedensangebot steht bis zum Ende der Welt für alle Zeiten fest. Paulus schreibt in den ersten beiden Versen unseres Predigttextes, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Da wir nun gerecht geworden sind, sagt Paulus, so leitet er den neuen Abschnitt im Römerbrief ein, Kapitel 5 war es, wenn ihr eben aufgepasst habt. Und im ersten Teil bis Kapitel 5 fasst Paulus wirklich zusammen und sagt, wir sind gerettet worden, der Friede ist da. Alle Menschen sind Sünder, sagt Paulus, keiner macht es Gott recht. Keiner ist durch seine Werke, durch das, was er denkt und tut und sagt, vor Gott gerechtfertigt. Jesus Christus hat aber stellvertretend für uns die Gerechtigkeit, beim himmlischen Vater erfüllt. Dazu ist der Mensch geworden. Dazu hat Gott ihn geschickt. Er hat die Strafe für unsere Sünden durch seinen Tod abgebüßt. Seit dem Tod und der Auferstehung Jesu herrscht Friede. Der Kampf ist schon längst beendet zwischen Gut und Böse. Manche wollen es nicht wahrhaben. Aber der Friede ist bereits da. Wer dieses Friedensangebot Gottes annimmt und darauf vertraut, der ist trotz seiner Sünden bei Gott gerecht. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben, sagt Paulus im 3. Kapitel, Vers 28. Ohne des Gesetzes Werke, sondern allein durch Glauben. Kernaussage des ersten Teiles des Römerbriefes. Dann ist dieser Teil abgeschlossen. Wir sind gerechtfertigt. Und jetzt mit Kapitel 5, unserem Predigtext, beginnt etwas Neues. Und deswegen dieser erste Vers. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, leitet die nächste Stufe in Paulus seinem Brief ein. Für die Römer, aber auch für deinen persönlichen Glauben. Vieles wisst ihr schon. Was ich eben gesagt habe, ist vielen klar, dass Gott Jesus geschickt hat für unsere Sünden. Und trotzdem, reminiscere heißt nichts anderes als gedenke, erinnere dich an die Dinge, die Gott gemacht hat. Das ist ja der Titel von diesem Sonntag heute. Und die nächste Stufe, die jetzt kommt, die ist voller Freude, voller Jubel und Lobpreis. Halleluja, wir sind gerecht geworden. Das ist die nächste Stufe. Wenn wir das Friedensangebot annehmen, den Frieden wirklich tief im Herzen spüren, dann sagt Paulus, jetzt freu dich doch darüber. Meine Güte, guck doch nicht so böse, sondern hab ein Lächeln auf den Lippen. Das geht doch, JP ist hier am Lachen, wunderbar. Ja, manchmal muss man sich vielleicht auch zur Freude überwinden und sich das nochmal ganz klar machen. Unsere Sünden trennen uns nicht mehr von Gott. Unsere Sünden halten uns nicht mehr auf zu leben. Wir sind frei. Wir haben Frieden mit Gott. Und dadurch haben wir auch Frieden mit unserer Umwelt. Das wirkt sich aus. Was für eine großartige Sache ist das denn? Den Frieden, den wir von Gott bekommen haben. Wahnsinn! Wir können uns nicht diese Gerechtigkeit verdienen, aber wir können sie uns schenken lassen durch Jesus Christus, den Gott uns gesendet hat. Und er schenkt sie uns gratis, allein aus Gnade. Vergesst das nie. Und bei uns schleicht sich immer wieder dieses Werksdenken ein. Wir müssen doch das und jenes tun, nur dann hat mich Gott lieb. Nein, allein aus Gnade. Vergesst das bitte niemals. Und jetzt im zweiten Teil des Römerbriefes geht es um die Frage, was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet denn, dass ich diesen Frieden Gottes im Leben habe, im Herzen, für mein Leben? Was habe ich davon, dass ich jetzt gerecht geworden bin vor Gott? Wie wirkt sich das aus in meinem Leben? Der Predigtext hat ein paar Antworten. Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, das haben wir davon. Frieden mit Gott. Und das hört sich tatsächlich etwas fromm und abgelutscht aus. Das sagen wir schnell dahin, ja, der Friede Gottes sei mit dir, ich habe Frieden im Herzen von Gott. Aber wenn ihr euch das wirklich deutlich macht, dass du Frieden mit Gott hast, was ist das für ein Wahnsinn? Etwas Schönes, nicht Verrücktes. Es ist etwas Wunderbares. Ich habe Frieden mit Gott. Der ärgert mich nicht mehr. Der bringt mich nicht in Versuchung. Der ist für mich da. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil oft sind solche Phrasen verkommen zu Oberflächlichkeiten. Aber wenn du Frieden mit Gott hast, dann ist das tatsächlich das Wichtigste in dieser Welt, in deinem Leben. Und wenn du das hast, dann freu dich. Stell dir mal vor, um ein Beispiel zu sagen, du bist ein Angestellter und hast wirklich einen tollen Chef und du kannst wirklich auch das sagen, was ich gesagt habe, du hast Frieden mit deinem Chef. Keiner, der immer nur meckert, der dich irgendwie triezt und dich komische Sachen machen lässt, die du gar nicht machen willst, dich quält, immer an dir rummeckert. Nein, du bist Angestellter und hast einfach nur Frieden mit deinem Chef. Ein super Chef, ihr kommt gut miteinander aus. Nicht nur, wenn du vor ihm stehst, sondern auch, wenn du so hinterm Rücken mit anderen drüber redest über den Chef, sagst du einfach, er ist wirklich gut und herzlich und ich habe Frieden mit ihm. Du bist richtig gut mit deinem Chef befreundet, könnte man auch sagen. Du verehrst deinen Chef, dein Chef schätzt dich sehr, trotz all deiner Macken, die du manchmal so am Arbeitsplatz zeigst. Und dann kannst du hundertprozentig sicher sein, dass du keine Angst haben musst, dass du diesen Arbeitsplatz verlierst. Ich weiß nicht, ob er das kennt, diese Angst, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert. Das ist grausam, wenn man so jeden Tag hingeht. Und du bist Angestellter, gehst dahin, hast Frieden mit deinem Chef und du hast keine Angst. Du fühlst dich sicher, brauchst dir keine Sorgen machen um deinen Arbeitsplatz. Und so ein Chef wird dich eben nicht feuern. Diese Sorge ist einfach nicht da. So ein Chef wird dich auch nicht schikanieren oder dir das Leben schwer machen. Du weißt, in dieser Firma bin ich bestens aufgehoben. Gott, können wir etwas salopp sagen, ist der Chef über alles. Über Himmel und Erde, über dich und mich. Mit diesem Chef haben wir nun Frieden. Durch Jesus. Mit diesem Chef leben wir in einem echten, harmonischen Miteinander. Im Frieden eben. Wir verehren ihn und er hält zu uns. Dank unserer Annahme seines Friedensangebotes in Jesus sieht er unsere Sünden nicht mehr an, die wir getan haben. Und deswegen können wir fröhlich und sicher sein in seiner Gegenwart, brauchen nicht zu erzittern und keine Angst vor ihm haben, denn wir haben Frieden mit ihm. Wir sind gerecht vor ihm. Bei so einem Chef, bei Gott, sind wir gut aufgehoben in dieser Welt. Und auch wenn wir diese Welt verlassen müssen. Und merkt ihr, was da für ein Frieden drinsteckt? Wenn die Welt so hysterisch ist mit diesem Virus, und dann liest man, 600 sind betroffen, es werden wahrscheinlich 70% der Bevölkerung, man kriegt Angst und Sorge, aber wir wissen, nein, bei unserem Chef im Leben, bei Gott, brauchen wir diese Panik nicht mitmachen. Wir können uns sicher fühlen. Unser Platz im Leben ist gesichert, selbst wenn wir sterben müssen. Das gibt uns doch Zuversicht und Freude. Und zwar richtige Freude, die tief im Herzen in der Seele sitzt. Oder nicht? Ich glaube schon. Und was haben wir dann noch davon, dass wir mit Gott und Jesus Frieden haben, gerecht geworden sind? Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung, der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Jesus, nochmal vor, unser Paulus ist immer sehr verschachtelt in seinen Sätzen. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ja, das ist einer der größten Geschenke, die du von Gott bekommst, wenn du sein Friedensangebot annimmst. Du wirst teilhaben an Gottes Herrlichkeit, das heißt, du kommst ins Paradies, du kommst in den Himmel, du wirst ewig leben. Das ist mit dieser Herrlichkeit gemeint. Und das wird wunderbar sein, mit Worten kaum zu beschreiben. Und darum sollen wir uns von Herzen freuen, uns rühmen, wie Paulus es ausdrückt, dass wir dieses Ziel im Leben haben. Rühmt euch darüber, freut euch darüber. Das ist Grund zur Freude, wenn alles in eurem Leben zusammenbricht und die Angst doch überhand nimmt. Ist das Grund zur Freude, sich zu rühmen, dass ich weiß, dass du weißt, wo du enden wirst? In Gottes Herrlichkeit. Was für ein Ziel im Leben. Ja, und dann ahnt Paulus, dass eine Frage bei den Römern, aber auch genauso bei uns, immer größer in unserem Herzen wird. Wenn Gott es so gut mit uns meint, als Chef, wenn wir Frieden mit ihm haben und wenn der Himmel auf uns wartet, warum müssen wir uns denn jetzt hier noch so arg quälen? Warum gibt es eben diese ganzen Belastungen? Warum gibt es Leid und Schmerz, die ab und zu bis an die Grenze des Erträglichen gehen? Warum werden immer noch Probleme, Sorgen und Ängste groß, auch bei uns, die wir Frieden mit Gott haben? Warum ist das dann so? Warum leiden wir eben dann noch an diesen kriegsähnlichen Bedingungen in unserer Welt, obwohl wir doch Frieden mit Gott haben? Haben wir nicht trotzdem allen Grund zum Jammern und zum Klagen? Nein, sagt Paulus. Und zwar ganz entschieden. Sorgen, Ängste und Bedrängnisse sind zwar da, aber für den Glaubenden sind sie kein Grund zum Jammern und zum Klagen, sondern vielmehr ein Grund zum Loben und Danken, sagt Paulus. Weiß nicht, ob ihr da mitgehen könnt, denn das ist ja eine heftige Sache, die er sagt. Wenn wir gerechtfertigt sind und Frieden mit Gott haben, dann rühmen wir uns nicht nur der zukünftigen Herrlichkeit, wo wir denken, ach, im Himmel wird alles besser, das ist so wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Nein, wir rühmen uns nicht nur der zukünftigen Herrlichkeit, sondern, so fährt Paulus fort, wir rühmen uns auch der Bedrängnis. Das Wort Bedrängnis können wir ruhig mit Angst übersetzen, denn genau das gleiche Wort steht in Jesu Spruch, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist das gleiche Wort im Griechischen, für Angst und Bedrängnis. Wir rühmen uns unserer Ängste, unserer Probleme, unserer Nöte und Sorgen. Wir freuen uns also über unsere Angst, die wir im Leben haben. Wir sagen ja zu ihr, kehren sie nicht unter den Teppich, sondern nehmen sie aus Gottes Hand. Ja, wir loben und danken Gott sogar für die Angst, die wir haben und für die Sorgen. Ist Paulus übergeschnappt oder was? Das klingt doch verrückt. Wieso soll ich denn für all den ganzen Mist in meinem Leben auch noch dankbar sein, wenn ich mich quäle und wirklich Angst habe? Und das kann einem wirklich an die Nieren gehen. Ist Paulus übergeschnappt? Können wir das wirklich so denken, aussprechen und ganz praktisch in unserem Leben umsetzen? Danke Gott, dass ich mich mit dem Virus infiziert habe. Keine Angst, war nur ein Beispiel. Ja, wir können das. Das klingt verrückt. Aber wieso nicht das mal praktisch umsetzen, wenn Paulus sagt, das ist was. Und Paulus begründet seine Aussage ja. Im nächsten Vers. Bedrängnis, also Ängste, bringt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Moderner lässt uns nicht verzweifeln. Ich lese nochmal vor. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht verzweifeln. Wer die Bedrängnis, wer Ängste und im Vertrauen auf Gott annimmt und akzeptiert, der wird spüren, deine Ängste vergrößern deine Hoffnung. Umso größer die Angst, umso mehr Hoffnung lege ich doch da rein, dass Gott, dass Jesus mir hilft. Deine Ängste machen deinen Glauben am Ende stärker und stärken deinen Blick auf das wunderbare Ziel, das keine Vertröstung darstellt, sondern wirklich auf uns wartet. Das ist wunderbar. Und diese Hoffnung lässt uns nicht verzweifeln, lässt uns nicht zuschande werden. Stellen wir uns mal jemanden vor, um das mal ein bisschen praktisch, diese Verschachtelung von Paulus umzusetzen. Stellen wir uns mal jemanden vor, dessen große Angst sich um Geld dreht. Können einige auf jeden Fall nachvollziehen. Er hat, dieser Mensch, einfach nicht genug Geld und ist über beide Ohren verschuldet. Er weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll, ist verzweifelt. Aber er glaubt an Gott und Jesus. Er ist gerechtfertigt vor Jesus und vor Gott, hat Frieden mit ihm. Was tut er nun? Wie geht er mit dieser Situation um? Vielleicht habt ihr eine eigene Situation, die ihr reinpacken kann, irgendeine große Angst, die ihr habt. Hier im Beispiel ist es die Angst vor dem finanziellen Ruin. Was soll er tun in dieser angstvollen Situation, dass wirklich am Ende nichts übrig bleibt von seinem Geld? Soll er schimpfen, jammern, jemand anderes beschuldigen, verbittert werden oder verzweifelt sein? Nein. Was tut er? Er schimpft nicht, er jammert nicht, er beschuldigt keinen anderen, er verbittert nicht und er verzweifelt nicht. Sondern er sitzt praktisch um in seinem Leben, was Paulus vorgeschlagen hat. Er rühmt sich seiner Bedrängnis seiner hoffnungslosen, anscheinend hoffnungslosen Situation. Und er freut sich über seine Angst. Er lobt und dankt Gott auch in dieser unangenehmen, erdrückenden Lage. So kann er tatsächlich in dieser Bewährung, in dieser Bedrängnis, in dieser Angst, auch wenn nicht sofort der Ausweg kommt, ja selbst wenn es noch schlimmer wird, er kann damit leben. Das glaubt man nur, wenn man das selbst macht und erfahren hat. Es klingt tatsächlich eigentlich verrückt. Aber wer das wirklich mal umsetzt, ganz praktisch, wird das merken. Und dann bringt so eine Bedrängnis, so eine Angst tatsächlich Geduld. Aber Geduld ist mehr als nur Däumchen drehen, im Schaukelstuhl hin und her wippen, sondern Geduld ist mehr als Abwarten. Es ist ein Harren, wie es altfromm heißt. Letztes Lied heute übrigens. Es ist ein Harren im Glauben, das Warten auf Gottes Hilfe. Weil das hat er ja versprochen. Er wird mein Gebet hören und er wird mir helfen. Christliche Geduld ist immer Gebetsgeduld. Ich kann nicht da sitzen, Däumchen drehen und Schaukelstuhl hin und her wippen und sagen, Gott, wo bist du denn? Komm zu mir. Geduld heißt immer im christlichen Sinne Gebetsgeduld. Bete ohne Unterlass. Unser Mann in der finanziellen Not betet Tag für Tag, geduldig in seiner Bedrängnis, in seiner Angst vor dieser Situation, und bringt sein Anliegen beharrlich ins Gebet. Genau wie es Paulus im späteren Kapitel 12 im Römerbrief formuliert. Sei beharrlich im Gebet. Und da merken wir und spüren wir, dass das, was so verrückt klingt bei Paulus, dass wir uns freuen sollen über unsere Angst, dass wir sie annehmen sollen, dass wir Gott dafür danken sollen, gar nicht so verrückt ist, sondern einen wunderbaren Effekt hat tatsächlich. Selbst in wirklich großer Bedrängnis und Angst. Wenn du bedrängt bist und Angst hast, lernst du richtig beten. Du lernst in einer scheinbar ausweglosen Situation, Gott immer wieder in den Ohren zu liegen und auf seine Hilfe zu harren. Geduld bringt Bewährung, sagt Paulus. Wenn dein Glaube durch solche Geduldsproben geschickt wird, ist er hinterher viel reifer und krisenfester. Wenn ihr das merkt, dann ist das eine gute Vorbereitung, die Paulus uns hier gibt. Das ist der Weg, wie du da rauskommst auch. Du kannst natürlich sagen, ich bete ein, zwei Mal, es passiert nichts, ich schmeiße das Gebet weg, bringt ja sowieso nichts. Ist eine Option, haben wir alle. Vielleicht haben wir den Gedanken schon mal alle gehabt, dass mein Gebet nichts mehr bringt. Und dann sagt Paulus hier, bleib geduldig, bleib dran. Die Antwort kommt. Die Antwort wird kommen und dann löst Gott deine Probleme und macht dich frei, weil er es versprochen hat. Nur wenn ihr vorzeitig euer Gebet wegwerft und sagt, es bringt nichts, Gott hört mich nicht, er will mir nicht helfen, dann werdet ihr diese Bewährung nicht erfahren. Und dann wächst dein Glaube nicht. Denn das ist wichtig im Glauben, Gebetserfahrung zu machen. Manchmal geht das tatsächlich ruckzuck, wie ein Schnipsen. Manchmal dauert das Jahre, manchmal Jahrzehnte. Aber Gott hört dich und bleibt beharrlich in Geduld. Das Ergebnis wird sein, dass dein Glaube bewährt wird, dass du fest wirst. Und diese wunderbare Erfahrung haben schon viele gemacht, dass Gott aus Bedrängnissen raushilft. Das ist nicht nur einfach Theorie, die Paulus hier beschreibt, das hat er selbst erfahren. Und viele, viele von euch haben das erfahren. Und wenn die großen Probleme kommen, dann könnt ihr darauf setzen, dass Gott euch in kleinen geholfen hat und er wird euch auch in großen helfen. Das finanzielle Problem dieses Menschen aus unserem Beispiel wird sich irgendwann erledigen. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich es schon oft erfahren habe. Vor 3 Jahren aus unserer Gemeinde. Auf einmal waren da 10.000 Euro auf meinem Konto. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ist passiert. Nicht von mir ausgedacht, um meine Aussage zu unterstreichen. Gott hat Wege, die wir nicht kennen. Und so wurden die finanziellen Probleme dieser Person aus unserer Gemeinde gelöst. Die kamen, es gab keine Erklärung, kein woher kommt das, alles logisch zu erklären. Nein, die waren auf einmal da. Und das ist nicht die einzige Geschichte, die ich zum Thema Finanzen und Gott erlebt habe. Gott erhört dein Gebet, nur wann und wie, kann ich dir nicht sagen. Gott wird helfen. Und wenn du geduldig im Gebet bleibst, wirst du das auch erfahren und das stärkt deine Hoffnung und das ist so wichtig, wenn auf einmal so eine Hysterie und so eine Panik in dieser Welt aufbricht. Dann sagst du, gut, lass sie doch schreien und Angst haben. Ich habe mich auf meinen Gott vorher in meinem Leben verlassen können. Ich werde mich auch jetzt auf ihn verlassen dürfen. Deine erfahrenen Gebetserhörungen machen deine Hoffnung und dein Vertrauen in Gott größer und größer. Und das brauchst du, sonst bleibt dein Glaube auf einer Stufe stehen. Und wir sind ja hier schon auf Stufe 2 im Römerbrief. Da du ja nun gerecht geworden bist, kannst du Erfahrung sammeln und zu deinem Glauben hinzufügen und merken, Gott trägt dich wirklich durch dein Leben. Und das alles, weil der Heilige Geist in deinem Herzen am Werk ist und dir Gottes Liebe gerade in solchen Ängsten gewiss macht. Hoffnung, sagt Paulus, lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Hoffnung lässt dich nicht zu Schanden werden. Nicht verzweifeln. Und zwar nur die Hoffnung, die Gott uns gibt in Jesus Christus. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz und durch den Heiligen Geist, der dir gegeben ist. Spürst du das? Das ist eine wunderbare Sache. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wäre das nicht was? Macht das mal. Freut euch über unsere Angst, über deine Angst, über deine Bedrängnis und guckt da mal, was das mit dir macht, wenn du das wirklich über die Lippen kriegst. Das ist schwer. Aber wenn du das machst, wirst du erleben, dass Gott dich da durchträgt und dass das passiert, was Paulus hier heute beschreibt. Dein Glaube wird stärker, du bist gerüstet für die nächste Bedrängnis, für die nächste Angst, die kommt und du wirst dann voller Bewährung auch dort hineingehen. Und ganz am Ende, wenn die Angst ganz groß wird auf dem Sterbebett, dann weißt du in diesem Fall und bist vorbereitet. Selbst wenn die Angst überhand nimmt, Gott wird dich auch dadurch bringen und dich zum Leben führen. Amen. Lass uns das schöne Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.